Radio 3. Das Gespräch.
Alle diese Bilder sind Ikonen geworden, Ikonen der 68er-Bewegung. Ich war sozusagen DPR-Manager der 68er, ohne jede offizielle Befugnis. Ich muss sagen allerdings, dieses 68er-Image klebte jahrzehntelang an mir. Es hat Mühe gekostet, das wieder loszuwerden.
Der Berliner Fotokünstler Michael Ruetz ist heute bei uns. Ich bin Britta Bürger und freue mich, dass wir ja über Ihre aktuelle Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin sprechen können, aber auch Weitwinkel- und Zoom-Objekte benutzen dürfen, um auf Ihr Leben zu schauen. Herr Ruetz, willkommen in unserer Sendung.
Danke.
Michael Ruetz ist inzwischen 84 Jahre alt. Er ist promovierter Sinologe und eher zufällig zum Fotografieren gekommen inmitten der Westberliner Studentenproteste 1968. Wie kam das, Herr Ruetz, dass Sie damals angefangen haben zu fotografieren?
Ein Freund aus New York, Mark Anständig, hatte mir im PX eine Asahi Pentax besorgt, die sich dadurch auszeichnete, dass man die Belichtungseinstellung selber einstellen konnte. Und mit der habe ich angefangen herumzuknipsen. Ich konnte überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ja? Und das habe ich auch eine Weile gemacht. Aber dann merkte ich, dass auf einmal der Spiegel und der Stern und Parimatta und so zu mir kamen und Bilder kauften. Vor allen Dingen, als die Unruhen 1968 losgingen. Und da das ja in meinem eigenen Umfeld passierte, war ich mittendrin. Während die ganze Presse von außerhalb kam. Ich hatte also einen riesigen Vorteil. Und das führte dazu, dass, weil ich meine Promotion nicht zu Ende brachte, die war mir zu schwierig, ich hatte mir ein sehr schwieriges Thema aufhalsen lassen, wollte ich eigentlich in Prag weiter studieren. Und als ich nach Prag fahren wollte, zum Sinologenkongress am 25. April 1968, hatten die Russen gerade ihren Einmarsch begonnen. Und die Grenze war hermetisch geschlossen.
Und da haben Sie auch die Kamera gezückt?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gegenteil getan. Ich bin als Wissenschaftler eingereicht und habe mich mit dem russischen Offizier angefreundet und habe gesagt, also ich bin Wissenschaftler, mit Presse habe ich nichts zu tun. Sie sehen, ich habe einen ganz legalen Grund, nach Prag zu fahren, und das hat er akzeptiert und ich kam schließlich nach Prag. Aber der Sinologenkongress fand nie statt. Ja. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt und interessante Sachen aufgenommen, und das fand der Stern so interessant, dass der Stern mir sofort einen Vertrag angeboten hat. Ich war nicht so dumm, nicht Nein zu sagen, sondern ich will meine Dissertation zu Ende schreiben. Ich habe gesagt, ja, ich komme bald zum Stern. Der Stern, da war damals unter Henry Nann, war die Walhalla der deutschen Fotografie.
Ich komme gleich auf den Stern zurück, gehe aber noch mal einen Schritt zurück. Sinologie, warum sind Sie auf dieses Studienfach gekommen?
Weil ich nur eine Begabung hatte, nämlich die für Sprachen.
Naja gut, da gibt es viele Möglichkeiten.
Ich habe Kirchenslawisch studiert, ich habe Japanisch studiert, ich habe auch Romanistik versucht, aber in der Hauptvorlesung waren 1200 Hörer, das hat mich abgestoßen, und in Anglistik bin ich gleich ins Oberseminar gegangen, aber es hat mich nicht verlockt. Also habe ich mir einen alten Chinesen ausgesucht, der dort Chinesisch in den Anfangsgründen lernte. Und das ging so gut und hat mich so interessiert, vor allen Dingen die Kalligrafie, dass ich nach München gegangen bin, an die Albert-Ludwigs-Universität, und da waren zwei sehr gute Professoren und vor allen Dingen ein Professor für Kalligrafie, Wolfgang Mohr, von dem ich unheimlich viel gelernt habe.
Was haben Sie denn da für Berufsvorstellungen dran geknüpft?
Ja, das merkte ich nach einer Weile auch, dass mich da nichts Interessantes erwartet. Ich hätte entweder Auslandskorrespondent werden oder in den diplomatischen Bereich und Auswärtige Amt. Und als Auslandskorrespondent hätte ich wahrscheinlich in Peking immer im Vorzimmer von Mao Zedong gesessen und mich gelangweilt und gewartet, dass der große Vorsitzende irgendwas Interessantes sagt, aber... Also das verlockte mich nicht. Deswegen habe ich mir gesagt, ja, ich mache jetzt was anderes.
Hat der Stern Sie denn überall hingeschickt? Fünf Jahre waren Sie beim Stern.
Ja, zum Beispiel, ich hatte gerade geheiratet, meine erste Frau. Und da rief mich die Chefredaktion und sagte, ach, können Sie morgen noch nach China fahren? Und ich habe China verstanden. Natürlich habe ich immer China verstanden, es war aber Chile. Also habe ich mich auf einen 35-Stunden-Flug nach Santiago de Chile gemacht und kam zurecht. Als der neue Präsident installiert wurde. Und dann bin ich 5 Wochen einfach in Chile unterwegs gewesen, habe dort unendlich viele Bilder gemacht. Ich bin bis nach Kap Hoorn gelangt und meine Frau habe ich natürlich nachkommen lassen. Aber nach einer Weile merkte ich, dass der Stern mich sehr gut behandelte und sehr viel von mir publiziert wurde, dass ich aber kein Mensch bin, der auf Auftragsbasis arbeiten kann. Ich wollte lieber selbstständig sein. Und darum habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht, mich seitdem, seit Mitte der 70er, nur noch auf Buchproduktionen konzentriert.
Mhm. Bleiben wir noch in dieser frühen Phase der 68er. Der Stern ist auf Sie aufmerksam geworden, sagen Sie, weil Sie so dicht dran waren, weil Sie auch zum Sozialistischen Studentenbund Deutschland, zum SDS gehörten. Mhm. Und all diese Leute kannten Rudi Dutschke, Rainer Langhans, das Umfeld der Kommune 1. Ihr Porträt von Rudi Dutschke, das, man sagt immer, das mit dem Heiligenschein, das gehört zum kollektiven Bildgedächtnis.
Ja, das ist ein Heiligenbild.
Ja, wie kam das, dass Sie zu dem Fotografen dann am Ende der 68er geworden sind? Es gab ja viele.
Das liegt daran, dass ich immer mit Geduld und ohne den Druck einer Redaktion gearbeitet habe. Ich war da und merkte, dass Rudi ab und zu seinen Kopf so bewegte, dass er direkt vor einem Fernsehscheinwerfer stand und dass er diesen Halo erzeugte. Und das habe ich aufgenommen. Alle diese Bilder sind Ikonen geworden, Ikonen der 68er-Bewegung. Ich war sozusagen DPR-Manager der 68er, ohne jede offizielle Befugnis. Ich muss sagen allerdings, dieses 68er-Image klebte jahrzehntelang an mir. Es hat Mühe gekostet, das wieder loszuwerden.
Ja, das werden wir im Lauf unseres Gesprächs schaffen, auch wenn mich 68 trotzdem noch weiter interessiert, denn legendär ist ja auch, wie Sie 1968 auf dem CDU-Parteitag waren und fotografiert haben, wie die Journalistin Beate Glasfeld dem damaligen Kanzler Kurt Georg Kiesinger wegen seiner Nazi-Vergangenheit die berühmte Ohrfeige gegeben hat. Wie involviert waren Sie in den Vorgang?
Also Beate und ich und die übrigen Beteiligten haben uns geschworen, uns darüber nicht zu äußern. Und daran halte ich mich auch.
Bis heute.
Es war kein einfacher Vorgang, glauben Sie mir. Man konnte nicht einfach auf die Bühne gehen. Alle sagen, ich hätte einen Presseausweis gehabt und hätte Beate mit auf meinen Presseausweis genommen. Aber ich hatte keinen Presseausweis und zwei Personen wären nie auf einen Presseausweis hineingekommen. Das hat also überhaupt nichts genützt. Deswegen musste man andere Möglichkeiten nutzen und die haben wir halt genutzt.
Ein bisschen was erfährt man in einem sehr sehenswerten Dokumentarfilm über Sie, Facing Time von Annette Elieff. Koproduziert mit dem RBB, der läuft gerade noch in ihrer aktuellen Ausstellung in der Akademie der Künste in Berlin. Wenn wir noch drüber sprechen, darin erzählen Sie über den Ohrfeigenvorfall, wie sich, zumindest das, wie sich die ganzen Pressefotografen eben auf Kiesinger gestürzt haben, aber Sie lieber hinter die Bühne gegangen sind.
Ja, ich bin mit Beate, als die festgenommen wurde, hinterhergegangen. Hab mal geguckt, ob die Polizei sie jetzt malträtiert oder nicht. Das tat sie aber nicht und dann wurde sie abgeführt. Natürlich bin ich dann einfach neben ihr hergegangen. Ganz normal. Also die anderen Pressefotografen, die sich nur um den Bundeskanzler kümmerten, die begingen einen großen Fehler. Der Bundeskanzler schüttelte sich sozusagen nach der Ohrfeige und redete dann weiter. Das war kein großes Ereignis für ihn, ja.
Wann haben Sie denn angefangen, auch in Ostberlin zu fotografieren und der DDR? Und
Schon immer.
Privat oder als Journalist mit Begleitschutz? Wie war das?
Ach, ohne. Also es war ganz einfach, nach Ostberlin zu gelangen. Als Westberliner Bürger hatte man, wenn man einen Westberliner Ausweis hat, keinen Zugang nach Ostberlin. Also musste man einen bundesdeutschen Pass haben. Ich habe also beide Pässe gehabt. Ich habe einen Westberliner Ausweis und einen bundesdeutschen Pass gehabt. Und ich konnte ungehindert nach Ostberlin reisen, so oft ich nur wollte. Und diese Bilder habe ich einfach ins Archiv getan. Die sind noch heute im Archiv der Kunstsammlung der Akademie der Künste erhalten. Und ein Mann bei der Landesbildstelle, ein Dr. Terwin, hat mir die immer mengenweise abgekauft. Weil sie immer dachten, nach Ostberlin kommt niemand. Das stimmt überhaupt nicht. Und wenn die Volkspolizei was hat, habe ich gesagt, egal, Genosse, pass mal auf, lass mich doch das und das tun. Und ich bin immer mit denen klargekommen.
In einer Rezension habe ich gelesen, dass Ihr Blick auf Ostberlin und die Menschen in der DDR Sympathie für das Leben auf der anderen Seite der Mauer spiegelte. War das Ihr Anliegen?
Das war die grassierende Ansicht, dass die DDR das schon verwirklicht hätte, was wir alles so uns so säglich als Sozialismus wünschten.
Die Studenten.
Ja, wir hatten aber keine Ahnung, wie im Sozialismus Leben tatsächlich ist.
Ja, das heißt, Sie sind einer falschen Fantasie hinterhergelaufen?
Das war eine Chimäre, ja. Hm. Aber auch Chimären haben ihre Wirklichkeit.
Was haben Sie da fotografiert? Was hat Sie interessiert?
Also zum Beispiel das Begräbnis von Walter Ulrich. Und den Auftritt von Erich Honecker beim 1. Mai. Und den Vorbeizug der Leute. Das war auch so ein typischer Fall, wo man unauffällig und nett sein muss. Also natürlich stand Honecker oben auf der Bühne mit den anderen Prominenten und davor eine dichte Kette von Volkspolizisten. Und ich habe gesagt, ja Genosse, darf ich mich mal ein bisschen zu dir stellen? Ja, ja, mach nur Genosse, sagte der zu mir. Und dann habe ich mich umgedreht und die an mir vorbei defilierenden Bürger der DDR aufgenommen. Das ist eine wunderbare Sequenz geworden.
Unauffällig und nett, sagen Sie. Sie können aber, glaube ich, auch ganz schön stur und störrisch sein, wenn Sie fotografieren wollen.
Nein, stur hat mich meine Mitarbeiterin Astrid genannt, weil ich so viel Geduld habe. Man muss, um so etwas wie die Poesie der Zeit zu schaffen, wirklich persistent sein und auch wirklich stur sein. Es gehört sehr viel Geduld dazu. Stellen Sie sich vor, es ist ein Riesenprojekt mit unendlich viel Archivmaterial, wie Sie es ja in der Ausstellung sehen können. Das ist keine Kleinigkeit.
Das sieht man auch in dem Film. Da fällt auch dieses Wort stur, wenn zum Beispiel irgendwelche Security-Leute zu Ihnen sagen, ob Sie Genehmigungen haben. Ne? Dann sagen Sie, ja, ja, und fotografieren einfach weiter, haben keine Genehmigung, es interessiert Sie nicht. Sie beachten die einfach überhaupt nicht und machen weiter Ihr Ding.
Ich habe das ganze Projekt nur bewältigt, indem ich nicht auf Genehmigungen, Erlaubnisse und Förderung aus war, sondern ich habe das selber finanziert und habe darauf gesehen, dass ich in Ruhe gelassen werde.
Ich komme, wie gesagt, noch später auf dieses Projekt, möchte aber noch Ihren biografischen Faden jetzt ein bisschen weiter verfolgen. Seit 1974, haben Sie gesagt, konsequent im Alleingang, ohne Auftraggeber, ohne öffentliche Förderung. Sie hatten aber ja noch ein Fotografiestudium auch dann draufgelegt, oder?
Das kam so, Otto Steinert von der Volkwangschule sagt zu mir eines Tages, Michael, mach mal externes Examen bei mir, denn eines Tages wirst du dich um eine Professur bewerben, das kannst du dann viel besser tun. Also bin ich zu Steinert gegangen und da war Willi Fleckhaus und noch zwei andere, die haben mir da eine 1 im Diplom gegeben und damit war ich gut versorgt.
Ohne dass Sie das studiert haben?
Ohne dass ich das je studiert habe. Ich bin froh, dass ich das nie studiert habe. Was will man bei der Fotografie lernen? Man lernt mit dem Werkzeug umgehen, die Technik kann man leicht lernen. Und den Rest, dann muss man sein eigenes Wissen und seinen eigenen Willen reinbringen. Sonst geht das einfach nicht. Und das ist viel wichtiger.
Also, wenn ich sage, Sie sind Autodidakt, dann doch eher Amateur als Profi.
Ja, wie ist Ihre Selbstwahrnehmung? Ich würde mich gerne als Amateur bezeichnen. Und als Profi möchte ich überhaupt nicht genannt werden.
Warum?
Das ist ein scheußlicher Ausdruck. Profis sind für mich Leute, die ein Studio betreiben und ihre nackten Modelle anbellen. Ho, 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 mach mal Girl und so. Das habe ich einmal miterlebt mit meiner ersten Frau. Das fand ich so abscheulich. Also Profi möchte ich nicht sein.
Amateur gefällt Ihnen?
Ja, von mir aus. Ich brauche ja gar keine Berufsbezeichnung. Ich bin Universitätsprofessor. Das reicht auch als Berufsbezeichnung. Wenn mich eine Arztpraxis beträgt, fragt man sich, ah, und in welchem Fach waren Sie? Und die denken alle, ich bin Mediziner. Und dann schockiere ich die immer und sage, ja, ich hatte eine C4-Professur an der Hochschule für Bildende Künste. Aha, damit ist aber jede Frage beantwortet. Denn die wissen alle, wie schwer eine C4-Professur zu erlangen ist.
Ja, seit 1996 in Braunschweig war das. Statt Auftragsarbeiten haben Sie dann eben vor allem Buchproduktionen gemacht, über 40 Bände veröffentlicht. Das erste 1974, also gleich nach der Sternzeit, auf Goethes Spuren. Also nichts mit Sinologie, weg von den politisch aufgeheizten Themen hin zu Goethe, über dessen Augenwelt, so nennen Sie das, haben Sie 3 Fotobände gemacht. Wie kam es zu diesem Richtungswechsel?
Ich hatte das große Glück, einen Zugang zu den Gedenkstätten der nationalen Klassik in Weimar zu bekommen, bei Professor Hahn. Und ich durfte dann eine Weile alles aufnehmen, was mich interessierte. Und ich merkte, dass das ein sehr gutes Thema ist. Und mir ist auch, als ich mir die Dornburger Schlösser angeguckt habe, aufgegangen, dass Goethe ein weitgereister Mann war. Einer der weitest gereisten Männer seiner Zeit. Er ist 1001 Tage zum Beispiel in Böhmen gewesen. Das weiß keiner so genau. Also habe ich angefangen, das mal zu recherchieren und bin dann mit meinem Freund Klessmann zum Artemis Verlag in München gegangen, habe gesagt, also das hier wäre ein gutes Thema für euch, denn der Artemis Verlag verlegte die große Goethe-Ausgabe zu der Zeit und das wäre ein guter Begleitband. Und die finanzierten mir auch einen Testband. Mit diesem Testband habe ich dann eine weitere Reise finanzieren können. Und diesen Testband haben wir dann bei der obersten Geschäftsleitung in Zürich vorgelegt und die haben das Projekt sofort akzeptiert und einen enormen Vorschuss angeboten, von dem ich mehrere Jahre Arbeit finanzieren konnte. Und das Buch erschien in einer Startauflage von 110.000.
So viel?
Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also inklusive Buchclub-Ausgabe. Und wurde im Goethehaus in Frankfurt vorgestellt mit sehr viel Fernsehsendungen und so weiter und so fort. Also insofern hatte ich immer großes Glück.
Was haben Ihre linken Kommilitonen dazu gesagt?
Die haben mich dafür beschimpft. Ich wäre wohl verrückt und auf einmal unpolitisch geworden, was das denn soll und so. Aber das muss man halt ertragen.
War das ein Bruch? Also nicht nur mit dem Stern, sondern Nein. auch mit dem linken Umfeld?
Ach, die 68er-Clique hat sich irgendwie immer weiter erhalten. Das ist irgendwie eine Aura, die einen umgibt und die man nicht loswerden. Die will ich auch gar nicht loswerden. Es gibt viele Leute, die sagen, ach, Michael, ich kenne dich doch von damals. So, ich kenne den zwar nicht, aber dann sage ich immer, ja, prima, wie geht's dir denn und so weiter. Also das ist schon was Besonderes, ja. Das war ja auch eine besondere Zeit unter uns gesagt.
Wie würden Sie sagen, hat Sie diese Zeit geprägt?
Sie hat mich politisch geprägt und sie hat mich gelehrt, immer skeptisch zu sein. Keiner politischen Richtung zu trauen, überhaupt niemanden zu trauen, außer meiner Frau und meinen engsten Kreis. Aber sonst einfach immer sehr misstrauisch zu sein.
Sie haben dann weitere Fotobände gemacht auf den Spuren vieler anderer Schriftsteller. Wie ist das bis heute, Ihr Verhältnis zur Literatur? Welche Rolle spielt die Literatur in Ihrem Leben?
Meine Wohnung ist voller Bücher und die vermehren sich immer so, dass ich alle zwei Jahre jemanden kommen lassen muss und wir eine große Wegwerfaktion durchführen. Zurzeit suche ich die Kunstbücher raus, die ich der Kunstbibliothek der Akademie stiften möchte. Mhm. Das ist auch schon wieder ein großer Stapel. Und meine gesamten Fotobücher, 4.400 Bände, habe ich bereits der Kunstbibliothek gestiftet. Das ist nicht wenig. Ich bin, glaube ich, einer der größten Förderer der Akademie. Ich habe der Akademie so viel geschenkt, zum Beispiel einen Nachlass, der jetzt mehrere Millionen wert ist, habe ich alles der Akademie übereignet, einfach weil nach meinem Tode niemand was damit anfangen kann.
Aber es ist doch auch ein großes Glück zu wissen, dass das archiviert ist und ja,
das
für
ist
die
Das ist ein großes Privileg. Ich bin sehr dankbar dafür.
Ja. Wir sind bei den Büchern. Ich glaube, Sie lesen auch gerne und viel Tagebücher und schreiben auch Tagebuch.
Ja, meine Tagebücher sind auch bereits im Gesitz der Akademie. Immer sukzessive gebe ich die neu hinzukommenden Bände in das Archiv der Akademie.
Wie und was schreiben Sie? Tagebuch.
Das werde ich Ihnen nicht sagen.
Schade.
Die Tagebücher sind mit gutem Recht bis 2090 gesperrt.
Ah ja.
Noch ein Weilchen.
Tagebücher und Fotografie, gibt es da Überschneidungen, Parallelen?
Natürlich. Die Fotografie zeichnet ja das Leben auf. Im Grunde ist ein Tagebuch die Fotografie eines Lebens. Eine Fotografie ist eine Aufzeichnungsmethode, eine technische Aufzeichnungsmethode, die sich durch ihren unendlichen Detailreichtum auszeichnet. Schauen Sie sich eine der Fotografien in der Ausstellung an, da werden Sie sehen, da sind so viele, unendlich viele Details drin, dass Sie sie nicht aufzählen können. Das habe ich meine Studenten auch machen lassen. Ich habe ihnen eine Fotografie gezeigt, die kompliziert war, und habe sie alle Elemente benennen lassen und dann neu ordnen lassen. Mhm. Und dann gesehen, was dabei rauskommt.
Spannend. Sie haben, Herr Ruetz, auch Musik mitgebracht für unsere Sendung. Und weil wir über Goethe gesprochen haben, passt vielleicht ein Ausschnitt aus Johannes Brahms Alt-Rhapsodie. Ich habe mich trotzdem gewundert, dass Sie das ausgewählt haben, weil ich das doch als sehr, sehr düster und schwer empfinde.
Das basiert ja auf der Harzreise im Winter von Goethe. Und Goethe fühlte sich zwischen Baum und Gurke. Er war noch nicht ganz weg aus Frankfurt, aber noch nicht ganz in Weimar und wusste nicht, was ihn da erwartet. Der Großherzog hatte ihn so eingeladen, aber sich nichts weiter dabei gedacht. Dass Goethe nachher ein erfolgreicher Wirtschafter und Verwalter war, das entpuppte sich erst später und darauf gründete sich dann die Freundschaft zwischen ihm und dem Großherzog. Sie haben dann zwei große Reisen zu Pferd gemacht, zweimal durch die Schweiz geritten, zwei wilde Hallodris, kann man nur sagen, und Goethe ist ja immer vor Frauen zurückgeschreckt. Im letzten Moment, als es ernst wurde, hat er einen Satz nach hinten gemacht. Also was man daraus nun lesen will, überlasse ich jedem. Aber das hat ihn damals gekennzeichnet.
Und die Musik, die Schwere?
Der Dirigent Bruno Walter, dessen Geschichte er selbst aufgeschrieben hat, der befand sich in einer ähnlichen Situation wie Goethe. Er war in Kalifornien gelandet, im Exil. und wusste auch noch nicht so richtig, wo es jetzt mit ihm hingeht. Und große Erfolge hat er danach nicht mehr gehabt. Aber die Nazis haben ihn ja quer durch Europa gejagt, bis er schließlich Europa verlassen hat. Und Mildred Miller, die Sängerin, die so großartig ist, die ist eigentlich eine Operettensängerin. Eine leichte Soubrette eher, aber sie hat das mit einer gewaltigen Stimme gesungen. Und mir geht dieses Stück nach wie vor unter die Haut.
Ein Ausschnitt aus der Altrapsodie von Johannes Brahms in einer Aufnahme mit dem Dirigenten Bruno Walter und der Mezzosopranistin Mildred Miller, ausgesucht von dem Fotokünstler Michael Ruetz für unser Gespräch hier auf Radio 3. Kompositorisch genau durchdacht sind auch die Fotografien von Michael Ruetz. Darin unterscheiden sie sich von der Flut der Bilder, die auf uns so einströmt. Man spürt den geduldigen Beobachter, die Konzentration auf das jeweilige Thema. Timescapes, so nennt sich die Ausstellung, die jetzt im Moment in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen ist, eines von vielen Langzeitprojekten. In unregelmäßigen Abständen hat Michael Ruetz dafür über 5 Jahrzehnte die städtebauliche Veränderung vor allem der Mitte Berlins dokumentiert. Herr Ruetz, wie hat dieses Großprojekt begonnen und wie hat es sich entwickelt?
Also es gibt keinen Einfall. Ich rede nie von Einfällen. Einfälle sind Massenware. Jeder von uns hat 20 Einfälle pro Tag und es ist nur gut, dass die nicht verwirklicht werden. Ich spreche lieber von der kreative Nutzung von Ideen, die einem geboten sind. Und diese Idee wurde mir geboten, als ich den Gendarmenmarkt, der damals Akademieplatz hat, mit dem Urwald auf dem Deutschen Dom aufnahm. Das Bild habe ich für Newsweek gemacht.
Und was meinen Sie mit dem Urwald?
Da war ein Urwald auf dem Deutschen Dom. Da waren seltene Bäume und Sträuche und nisteten seltene Vögel. Und der ganze Platz war mit meterhohem gelbem Gras überwachsen. Mhm. Mir war klar, dass das nicht so bleiben würde, nachdem Newsweek eine große Geschichte gemacht hatte, sondern dass das irgendwann sich wieder ändern würde. Und das kam auch, das wurde auch so. Der Dom war renoviert, aber dazwischen wurde dann das Hilton Hotel in Fertigbauweise aufgenommen. Das hat mich aber nicht daran gehindert, nach 36 Jahren dies Ganze noch einmal aufzunehmen.
Und das Besondere ist ja, dass Sie diese Kamera, Ihre Kamera, immer ganz genau an derselben Stelle, an demselben Standpunkt im Abstand von mehreren Jahren wieder platzieren. Wie finden Sie diese Standorte in Gegenden, die sich so rasant verändert haben, wieder?
Wir haben gelegentlich mit Spray Kreuze auf den Fußwegen gemalt oder haben wir nach anderen Marken gesucht. Also Gullideckel zum Beispiel sind unverändert. Die sind immer da, die bleiben immer da, wo sie sind. Christoph Stelze, der als erster den Wert dieses Projekts erkannt hat, sagte zu mir: Michael, pass mal auf, du schlägst in jeden Standpunkt einen goldenen Nagel ein. Ich sagte zu Christoph: Ja, her mit den goldenen Nägeln, die nehme ich gerne. Und dann sagte er aber: Ach, vielleicht lassen wir das lieber, denn die goldenen Nägel werden alle sofort gestohlen. Nach 3 Tagen sind die nicht mehr da. Also es gibt aber auch die Möglichkeit, sich für einen Kapitän nächtlich auf hoher See an den Leuchtturm zu orientieren und die anzupeilen. Und das kann man auch anhand der zuletzt gemachten Aufnahme tun. Und da hat sich meine Mitarbeiterin Astrid Köppe besonders vorgetan, weil sie unsäglich genau ist. Die ist eine von unglaublicher Präzision, weit mehr als ich noch. Sie hat an schwierigen Standpunkten immer den richtigen wiedergefunden.
180 Beobachtungspunkte in Berlin, darunter viele eben in der Mitte, Schlossplatz, Pariser Platz, Leipziger Platz, das Deutsche Historische Museum, Reichstagsufer. Worauf kommt es an bei der Suche nach dem richtigen Standpunkt?
Das erste Problem, das zu lösen, ist die Sicherung des Standpunktes. Man muss vorausschauen und antizipieren, ob vielleicht der Standpunkt erhalten bleibt. Wenn damit zu rechnen ist, dass er verbaut wird oder abgerissen wird oder ein Loch entsteht, dann sollte man das lieber lassen. Ich habe also gesichert nach gesicherten Standpunkten gesucht und nach interessanten Objekten. Berlin hatte eine verlangsamte Bautätigkeit bis 1989 stattgefunden und danach eine überschnelle, eine überhitzte Bautätigkeit. Also war Berlin ein gutes Beobachtungsobjekt, diese Veränderungen zu beobachten. Ich muss allerdings bemerken, ich habe nicht nur Baulichkeiten und Landschaften aufgenommen, ich habe eine Personengruppe aufgenommen, genau 21 Minuten, Jahre lang, auf die Minute genau. Und das Buch dazu heißt Facing Time, wie der Film. Und zeigt eine Personengruppe genau an diesem Zeitpunkt. Und die Veränderungen, die mit Gesichtern vor sich gehen, die sind auch schon beachtenswert. Die sind nicht gering, ja? Denken Sie sich 21 Jahre zurück. Oder ich mir, Herrn, da war ich ein anderer Mensch vielleicht, ja? Das sieht man vielleicht auch meinem Gesicht an.
Ein irres Projekt. Man sieht da es auch in dem Film, wie Sie dann einen Standpunkt wieder aufsuchen an einer Stelle, wo inzwischen eine Schnellstraße verläuft. Und Sie gehen mit der Kamera ziemlich nah ran an die vorbeibrausenden Autos, die alle hupen. Aber Sie lassen sich nicht beirren. Sie haben keine Angst, dass Sie da überfahren werden. Sie sagen, das muss jetzt so sein.
Ja, es musste so sein, weil mir dieser Standpunkt lieb und wert war. Und die Autofahrer können ja auch mal ein bisschen ausweichen, denke ich mir immer. Obwohl Berliner Autofahrer überhaupt nicht ausweichen können, die immer nur hupen. Ja, das Einzige, was ein Berliner Autofahrer tut, ist hupen. Also die meisten Autofahrer hupen, bevor sie überhaupt losfahren. Das ist schon wunderlich. Also wenn meine Frau an einer Kreuzung hält, wird sofort gehupt. Ja? Also man kann auch nicht bei Rot einfach weiterfahren oder wenn da ein Fußgänger noch drüber läuft. Das geht einfach nicht. Dafür hat man in Berlin kein Verständnis.
Das ist der Humor von Michael Ruetz. Das wirkt alles sehr kalkuliert in Ihren Bildern, also auch so, wie Sie das beschreiben und ja auch protokollieren ganz genau diese Standorte mit Datum und Wetter und allem Möglichen. Sehr genau kalkuliert, sehr genau geplant, aber welche Rolle spielt der Zufall in Ihrer Arbeit?
Hier gar keine mehr. Hier ist alles konzipiert und vorausgeplant. Sonst bin ich für den Zufall offen. Ich bin dafür, den Zufall immer zu nutzen. Der Zufall bietet einem so viel, dass man nur zugreifen muss. Zufall ist ja auch Glück. Und ich habe mein Leben lang immer Glück gehabt, wenn es kriselte und habe immer alles heil überstanden. Der Zufall ist etwas, was ich schätze. Das ist nicht etwas, was ich umgehen möchte, sondern was ich wahrnehme und nutze. Also meine übrigen Bilder sind genau kalkuliert, die sind präzise komponiert. Sie wissen, eine Fotografie besteht erstens aus Inhalt und zweitens aus einer Komposition. Und die meisten Fotografien, diese Massenfotografien, die Sie eben erwähnten, haben nur einen interessanten Inhalt, sind aber schlecht komponiert. Und meine Bilder aus der 1968er Zeit haben nicht nur einen interessanten Inhalt, die sind alle präzise komponiert. Und das konnte ich nur tun, weil ich Zeit hatte.
Zu diesen Timescape-Sequenzen über die verändernde Stadt, die wir da im Moment sehen können in der Akademie der Künste, steht im Katalog, die sind im Wesen langweilig, diese Bilder. Langeweile ist ihr Grundstoff, es sei kein einziges tolles Foto dabei. Wie ist das gemeint?
Jetzt sage ich mal was Böses über den RBB, der hatte lange als Wahlspruch, bloß nicht langweilig.
Ja, bloß nicht langweilen.
Und ich habe immer gesagt, nein, doch, Langeweile, her damit. Langeweile ist wunderbar. Aber nun ist dieser Spruch ja endlich abgeschafft worden. Es ist ja ein ganz neuer RBB sozusagen.
Ja. Also die Langeweile, die auch die Betrachter brauchen, ne? Um ihre Bilder zu erfassen.
Man braucht eine Langeweile und ich sage immer,
Zeit.
Ich bin eigentlich faul. Ich verstehe gar nicht, warum, wie ich diese viele Arbeit geschafft haben kann. Das ist vielleicht gar nicht von mir, aber irgendwie habe ich es eben doch geschafft.
Sie zeigen am Beispiel Berlin, wie massiv die Veränderungen im Stadtbild sind. Also im Stadtraum, in der Landschaft und damit ja auch in der Gesellschaft und in unserem Gedächtnis. Ich hatte oft so ein Aha-Erlebnis in der Ausstellung. Ah, da gab es das Haus, da gab es die Strandbar an der Spree, da war mal eine Brache. Man wird sich irgendwie der eigenen Lebensspanne bewusst beim Betrachten dieser Bilder. Und wie die neue Stadt die alten Bilder in uns überschrieben hat. Was ist denn Ihr Fazit, wenn Sie sich die Veränderungen Ihrer Heimatstadt Berlin anschauen?
Also ich bin etwas enttäuscht. Wenn ich nach 20 Jahren Abwesenheit hierher käme, würde ich sagen, nee, das ist irgendeine andere Stadt, das ist nicht Berlin. Ich würde mein Berlin nicht wiedererkennen. Aber so ist es. Niemand kann dagegen was tun. Können Sie den Investoren Einhalt gebieten? Nein, keiner kann das. Die sind eine Macht, die viel größer als alle Politik sind. Und man muss nur hinnehmen, dass die Stadt ebenso wird, wie sie ist. Aber ich fand sie eigentlich nicht schöner und nicht wohnlicher. Deswegen wohne ich in Charlottenburg. Charlottenburg ist ein sehr wohnlicher Stadtteil. in dem nicht allzu viel neu gebaut wird, in dem nur wenige Häuser abgerissen werden, aber andere Stadtteile werden ja förmlich ausradiert.
Vergänglichkeit sichtbar machen, zeigen, wie die Zeit vergeht. Ist das Ihr Lebensthema?
Na, ich erlebe auch mit Hilfe meiner Tagebücher das sehr wohl, wie meine Zeit vergeht. Dass die übrige Zeit vergeht, das gehört halt dazu. Aber meine Zeit ändert sich irgendwann dem Ende. Und wissen Sie, wir wissen alle, dass wir eines Tages im Grab liegen werden. Und das ist unvermeidlich. Da kommen wir nicht drum herum. Das Einzige, was ich bedauere, und das hätte ich gerne im Sarg, Musik. Also ich hätte gerne irgendwie ein Aufnahmegerät, das mir zum Beispiel alle Bach-Kantaten vorspielt. Die würde ich mir gerne anhören, unten 3 Meter unter der Erde. Ja?
Ich finde, das ist eine tolle Vorstellung.
Ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Vielleicht kann ich die Friedhofsbehörde davon überzeugen, dass sie mir dazu eine Genehmigung gibt. Also ich habe jetzt schon eine Grabstelle auf dem Dorotheischen Friedhof ausgesucht, in Sichtweite von Brecht, weil ich den sehr verehre. Und jetzt warten wir mal, ob sich das verwirklichen lässt.
Hat er noch ein bisschen Zeit?
Hat er noch ein bisschen Zeit, ja.
Das letzte Bild der Timescapes, das haben Sie im August 2023, letztes Jahr, vor der französischen Botschaft gemacht. Und das heißt, damit sei dieses Werk jetzt abgeschlossen. Warum dieser Schlusspunkt?
Es ist für mich abgeschlossen. Ich habe das komplette Projekt der Akademie geschenkt, mit allen Rechten, mit der Absicht, dass es dann fortgesetzt werden kann von anderen. In einem Jahrzehnt oder in 20 Jahren oder wann immer, die Protokolle sind so präzise, dass auf diesen aufgebaut und weitergearbeitet werden kann. Die Akademie kann entscheiden, ob sie diese Aufträge vergibt oder nicht vergibt. Und das geht natürlich auch an Leute vorzugsweise, die keine hohen Honorare erwarten, sondern die das aus Lust und Liebe machen. Einer hat sich schon mal gemeldet, der es fortsetzen möchte.
Aber warum wollten Sie nicht weitermachen damit?
Weil ich irgendwann die Nase voll hatte. Irgendwann geht's nicht mehr. Und ich wollte Zeit für anderes haben.
Das können Sie uns ja nachher noch erzählen. Wofür? Hier ist noch kein Schlusspunkt, aber vielleicht ein guter Moment für noch eine Musik von Ihrer Playlist. Warum haben Sie Philipp Glass mitgebracht?
Weil Philipp Glass ist einer der wenigen zeitgenössischen Komponisten, den ich sehr schätze und der sehr hörbare Musik macht. Also die nicht misstönen, klingt auch nicht atonal, ist in keiner Weise. Von Philipp Glass hätte ich viele, viele Stücke nennen können. Zum Beispiel SY10 oder andere Sachen oder sein Violinkonzert, wunderbare Musik. Aber ich habe Echnaton genommen wegen der enormen Crescendi, sind 3 Crescendi. Es fängt sehr leise und verhalten an, dann kommt 1 Crescendo und dann kommt ein überwältigendes Super-Crescendo. Also wenn die Lautsprecher laut stellt, dann überwältigt einen das.
Ich garantiere nicht, dass wir diese Stelle finden. So viel Zeit haben wir wahrscheinlich nicht, aber ist ja auf jeden Fall eine Empfehlung und wir hören so oder so einen Ausschnitt aus Philipp Glass, Echnaton. Ein Ausschnitt aus Philipp Glass Oper Echnaton über den ägyptischen König, Wunschmusik des Fotografen Michael Ruetz für unser Gespräch auf Radio 3. Michael Ruetz ist Jahrgang 1940, geboren in Berlin, aber nicht nur hier aufgewachsen. Wo und wie hat Ihre Familie die Kriegsjahre erlebt?
Meine Mutter erlebte den Beginn der Bombardierung von Berlin mit 1943 und beschloss sofort, Berlin zu verlassen, obwohl das streng verboten war. Aber in unserem Hause wohnte ein Nazi, der Herr Pomsel, und der packte alle seine Sachen auf den Lastwagen und seine Familie und fuhr raus. Also sagte sie, das mache ich jetzt auch. Und wir blieben 2-3 Jahre in der sächsischen Schweiz, so lange, bis die Russen immer näher rückten. Und dann sind wir nach Königstein und dann nach Dresden gefahren. Und am 13. Februar abends saßen wir auf einem Zug, der nach Westen gehen sollte. Aber man hörte schon seltsame Geräusche, also schweres Donnern und so weiter. Und dann hieß es auf einmal, schnell weg. Und wir Kinder wurden in den Zug förmlich reingeworfen und dann fuhr der raus. Und hinter uns wurde der Bahnhof bombardiert. Also das habe ich zum ersten Mal richtig Glück gehabt.
Das war die Bombardierung Dresdens?
Ja, das war die Bombardierung am 13. Februar. Dann sind wir zum Schluss nach Bremen gelangt, weil wir dort Verwandte hatten.
Die mütterliche Linie führte nach Bremen. Was haben die Großeltern da gemacht?
Die waren Reeder und Teekaufleute. Und mein Onkel war der Verkehrssenator von Bremen.
Reeder und Teekaufleute, das heißt, die hatten eigene Schiffe, um Tee zu importieren?
Ja, richtig, richtig. Die hatten ein schönes Schiff namens Clarissa, von dem es ein Gemälde gibt. Und das fuhr nach China und brachte aber auch Möbel mit. Also wurden wir mit chinesischen Teetassen überschwemmt und schweren chinesischen Eichenmöbeln, aber die sind zum Glück verloren gegangen.
Das ist der Ursprung der Sinologie.
Kann ich mir eigentlich nicht so recht denken.
Ja, aber ist ein Berührungspunkt mit China. Wer hat den als Kind? Ja. Und die Familie väterlicherseits, die Linie, die führt nach Riga.
Ja.
Was waren die Ruets für Leute?
Die Ruets besaßen eine große, bedeutende Zeitung, die sich die Russen 1945 komplett unter den Nagel gerissen haben, die Rigasche Rundschau. Das war die führende Zeitung des deutschen Ostens von Stettin bis St. Petersburg. Und geboren sind sie noch als russische Staatsbürger. Aber sie vernahmen auch die Zeichen der Zeit. Nach dem ersten Pogrom 1919, in dem am ersten Tag von den Bolschewiken 6000 Menschen ermordet werden, kamen die auch zu meinem Großvater ins Haus, ins Büro und suchten nach Waffen. Und er hatte tatsächlich einen Revolver. Im Schubfach zog das aber nur halb auf. Und dann sagt er: Kommt, Genossen, wir gehen jetzt mal in den Keller und gucken uns den Weinkeller an. Und das hat zum Glück funktioniert. Aber sie merkten schon, da war irgendwas Ungutes im Kommen. Also haben sie gesagt: Ja, wir ziehen wohl sicher in den Westen. Das ist einfach besser. Und sie haben das ganze Unternehmen verkauft. Sie waren sowohl Verleger als auch Drucker als auch die Redakteure. Das, glaube ich, hat bei mir eine gewisse Folge hervorgerufen. Das ist eigentlich mein väterliches Erbe.
Mhm. Und dann kam Ihr Vater in den 20er Jahren nach Deutschland, oder?
Ja, in den 20er Jahren. Der ist noch in Riga geboren, kam dann aber hierher, aber da hat das Jahr 44 nicht überlebt. Wir wissen nicht, wie er umgebracht wurde, aber es ist ziemlich sicher, dass er weit westlich der Front umgebracht wurde. Und das können eigentlich nur die Deutschen gewesen sein.
Sie waren dann in Bremen auf einem humanistischen Gymnasium. Latein und Altgriechisch gehörte zum Programm. Hat die Schule Ihr Interesse an den Sprachen und der Kunst und den Kulturen geweckt? Oder woher kam das Interesse?
Diese Schule war sehr anstrengend. Ich habe das kleine Graecum gemacht und das große Latinum. Und Sie werden es seltsam finden, heutzutage wird das große Latinum für das Sinologiestudium nicht mehr gebraucht. Aber damals war das Voraussetzung. Und die Übersetzungen aus dem Lateinischen sind eine gute Schulung für die Übersetzung aus dem Chinesischen.
Ja, ja.
Wir haben nicht sprechen gelernt bei uns. Unsere Professoren wollten mit neuem Chinesisch nichts zu tun. Die sagten, das ist 3 Wochen Sprachlabor, dann können sie sprechen. Und tatsächlich ist gesprochenes Chinesisch kinderleicht.
Und das wird können heute, Sie das noch?
Ja. Niemand Renhao kann die Nü. Sie sind eine hübsch anzusehende Frau.
Das kann ich nur auf Deutsch mit Danke beantworten.
Ja, sehen Sie, uns haben alte Texte interessiert und wir haben ein unglaubliches Lernpensum bewältigen müssen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Im ersten Jahr sollten wir eigentlich schon um die 1000 Zeichen im Kopf haben, ohne sie im Wörterbuch nachzuschlagen. Und im zweiten und zweieinhalbten Jahr sollten wir so schon an die 5000 Zeichen kennen. Das ist nicht ganz so schwer, wie man denkt, aber es erfordert unsäglichen Fleiß und Sturheit. Die Sturheit, die Astrid mir immer nachgesagt hat.
Ja. In Ihrem Lebenslauf steht, Sie hätten 12 Jahre Ihres Lebens in anderen Ländern verbracht. Italien viel, aber auch Australien, USA. Waren das denn immer lange Aufenthalte und wie ging das mit Frau und später einer gemeinsamen Tochter?
Ich bin nie als Tourist irgendwo hingereist. Also in Griechenland habe ich viel Zeit verbracht, weil ich das Land so gerne mochte und auch Neugriechisch gelernt hatte. Ich konnte es also gut und der Stern merkte, dass ich sprachlich da gut durchkam und hat mich dann hingeschickt. Meine ersten Bilder in Griechenland habe ich, glaube ich, in den frühen 60ern, 1959 gemacht und bin dann oft hingefahren. Auf eigene Faust gefahren bin ich allerdings nach dem Putsch und habe gesehen, dass die Polizei mich dort nicht kriegte. Denn Rudi Dutschke in seiner unsäglichen Dummheit sagte, ja hier, ich gebe dir einen Stapel Plakate, politische Plakate mit, nimm die mal mit. Ich war aber nicht so dumm, das zu tun. Und dann aber bekam ich den Villa Massimo-Preis und da habe ich mich doch sehr für Italien und die italienische Kultur erwärmt. Wir hatten da einen Stipendiaten, der sagte, also von der italienischen Küche bin ich ja schwer enttäuscht. Ich bin die saarländische Küche gewöhnt, ich bin also schwer verwöhnt. Das fand ich unsäglich dumm. Also Rom hat mich schon sehr in den Bann geschlagen. Und damals habe ich ein ganzes Jahrzehnt für einen amerikanischen Verleger gearbeitet, mit dem ich einen Exklusivvertrag hatte, und die haben auch zwei Bücher von mir über Italien verlegt. Mhm. Eins hieß Visions of Light, das andere weiß ich nicht, ich glaube Veduti di Roma oder so ähnlich. Und ich habe gerne Italienisch gesprochen. Ich halte es für eine wunderschöne Sprache.
Und USA und Australien?
In Australien, das kam so zustande, ich war Villa Massimo und auf der Buchmesse kam meine Lektorin aus Boston zu mir und sagte, das legte sie ganz vorsichtig ihre Hand um meine Schulter und sagte, Michael, how would you feel to spend a year in Australia? Und da sagte ich, nee, ich bin jetzt in Rom und will in Rom bleiben. Und das führte dazu, dass bei jeder Anfrage der Vorschuss nochmal erhöht wurde. Nochmal, es kam eine unglaublich hohe Summe zustande, einfach nur weil Rupert Murdoch auf jeden Fall solch ein Buch wollte zum 200-jährigen Jubiläum von Australien. Mhm. Und daraus habe ich dann ein wirklich sehr, sehr schönes Buch gemacht, von dem allein 27.000 Exemplare nach Australien verkauft wurden. Nun muss man sich vorstellen, es gibt nicht allzu viele Städte und Buchhandlungen in Australien. Das ist also eine ungeheuerliche Menge. Und weil mein Verlag Little Brown, New York Graphic in Boston, immer Lizenzausgaben machte in Französisch-Kanada, in Englisch-Kanada, in England, in Italien und in Frankreich, kamen hohe Auflagen zustande. Und die brachten wirklich Geld ein. Also fing es an mit Auflagen von 125.000. Das ist heute unvorstellbar. Mhm. So habe ich viel Zeit in den USA verbracht.
Und waren Sie dann da alleine oder mit Frau? War Ihre Tochter schon geboren?
Unsere Tochter wurde 1990 geboren. Mit meiner Frau bin ich dann öfter nach Amerika gefahren. Und immer wenn wir in Boston gewesen waren, haben wir uns erst ein paar Tage in Hawaii erholt. Und Hawaii ist ja nun schlechthin wundervoll.
Was mich interessiert, Sie haben ja Ihren Blick selbst geschult, Ihren fotografischen Blick, geschult an Vorbildern wie zum Beispiel Henri Cartier-Bresson, der ja eine vollkommen andere Fotografie macht. In welcher Weise haben Sie Ihren Blick an ihm geschult? Was haben Sie da gelernt?
Meine Kompositionsweisen habe ich im Kalligrafieunterricht in Sinologie gelernt. Denn ein chinesisches Zeichen zu schreiben nach allen Regeln der Kunst ist außerordentlich schwierig. Ich könnte es Ihnen zeigen, wenn wir solch ein Zeichen vor uns hätten. Und da lernt man, wie etwas komponiert werden muss, damit es im Gleichgewicht im Raum steht. Mhm. Dass die schweren Teile nicht nach unten sacken, sondern eher oben stehen, sodass eine gewisse Spannung erzeugt wird. Das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und geschult habe ich mich auch an Cartier-Bresson, einfach wegen seiner präzisen Kompositionsweise. Er machte nämlich immer seine Bilder mit einer X-Konstruktion. Sie können das durchverfolgen. Es ist immer ein X da drin. Auch Renoir hat so gemalt. Wenn Sie sich seine großen Bilder angucken, in dem große Kastanien sind, dann können Sie Blatt für Blatt nachverfolgen, wie er ein X erzeugt. Oder gucken Sie sich ein Bild von Gustave Caillebotte an, von der Rue de Turin ausgesehen. Da sieht man auch, wie präzise mit dem Lineal Caillebotte gearbeitet hat. Aber man muss daraus lernen, dass man einen interessanten Inhalt bietet, aber eine interessante Komposition. Erst dann ist ein Bild gelungen und in Ordnung.
Können Sie denn auch Geschichten erzählen von Bildern, die Sie nicht gemacht haben, wo Sie bewusst nicht fotografiert haben und das auch niemals tun würden?
Ja, Bilder von öffentlichen Gräueln habe ich abgelehnt. Also ich würde niemals einen Stierkampf fotografieren wollen. Ich finde Stierkampf etwas außerordentlich abstoßend. Es ist eine öffentliche Hinrichtung, nichts weiter. Das mag so viel kultische Bedeutung haben, wie man will. Und sich auf den Artemis-Kult beziehen, meinetwegen gerne, aber ich finde es einfach widerlich. Also mein Herz schlägt eigentlich eher auf Seiten der Stier und ich habe mich gefreut, wenn so ein Stier mal einen Torero durchbohrte. Hatten sie auch verdient.
Haben Sie aber auch nicht fotografiert?
Nein, auf keinen Fall. Es gab andere Fälle, aber mir fällt keiner ein.
Im letzten Raum der aktuellen Ausstellung in der Akademie der Künste, da gibt es nochmal wirklich großes Kino, muss man sagen. Wieder eine Langzeitbeobachtung, diesmal die absolute Landschaft. Sie liegt im Chiemgau. Warum absolut?
Weil sie überall sein könnte. Sie steht stellvertretend für alle Landschaften.
Also es ist ein Tal, im Hintergrund sind Berge.
Und es wird auch kein Ort angegeben, mit großer Absicht. Der französische Titel lautet En regardant le ciel. Eigentlich richtet sich der Blick in den Himmel und seine Veränderungen. Es sind Himmelsbilder und nicht Erdbilder.
Das Wetter, die Wolken.
Es ist enorm, was da passiert. Aber es wird durch den Himmel verursacht, nicht durch die Erde.
Mal sehen wir die Berge gar nicht, mal sind sie sehr präsent.
Richtig so.
Über 23 Jahre haben Sie da fotografiert, 2370 Aufnahmen. Und wieder befindet sich die Kamera an einem und demselben Standpunkt. Es ändert sich eben das Wetter, die Jahreszeiten. Mal ist es ganz still und dann gibt es ein phänomenales Gewitter, Blitze, Silvesterfeuerwerk. Also da ist wahnsinnig viel los oder auch ganz, ganz still.
Ja, man sagt fälschlicherweise Landschaft, da ist ja nichts los. Völlig falsch. Völlig falsch, das ist nicht nur JWD, eine Landschaft ist ein lebendiger Organismus, in dem sich sehr vieles abspielt und das sieht man da. Der englische Titel lautet ja auch The Epitomic Landscape. Epitomic heißt für alles Stehende, steht für alle Landschaften.
Ja, es gibt noch so viel, worüber wir sprechen könnten, wie Sie Josef Beuys fotografiert haben und Helmut Kohl, auch Ihre Frau und Ihre Tochter. Aber ich möchte schließen mit den Hunden. The Family of Dog heißt diese Serie und lässt die humorvolle Seite des Michael Ruetz durchblicken. Mein Lieblingsbild ist der Dackel, der da zwischen den Füßen einer Frau steht, die wiederum vor einer Kloschüssel steht, die Frau. Also man sieht die Kloschüssel im Hintergrund, davor die Beine der Frau und dazwischen der Hund. Wie kommen Sie auf so ein Bild?
Naja, es ergab sich, ich saß auf dem Klo und der Hund setzte sich daneben, also habe ich meine Kamera geholt. Ganz einfach, ohne große Vorbereitung, ohne Stativ, einfach so, ja. Das ist den Zufall nutzen. Der Titel The Family of Dog, wohlgemerkt kein Plural, persifliert den Titel The Family of Man. Aber hier ist es eine Familie der Hunde. Wir Menschen sind nur Accessoires der Hunde. Die Hunde haben bei uns das Regime gehabt. Unsere Hunde, insgesamt vier waren es nachher, und unsere drei Katzen und unsere Enten und so, die hatten im Haus das Sagen. Ja? Und wir haben halt gesehen, dass wir uns mit ihnen gut stellen. Und die Hunde bestimmten noch den Tageslauf. Und ich habe meinen Hunden aber auch Freiheiten gegönnt, die Hunde sonst nicht haben. Ich habe sie nie an der Leine gehalten. Ich habe immer gesagt, komm, bleib hier, und habe so eine hörbare Leine erfunden. Also zum Beispiel Bergwanderungen habe ich mit ihnen gemacht, ohne Halsband, ohne Leine. Und sie sind immer bei mir geblieben. Ein Hund, der einen mag, bleibt bei einem. Ein Hund, der einen nicht ausstehen kann, der rennt weg. Also muss man sich mit seinem Hund gut stellen.
Welches ist Ihr Lieblingshundefoto?
Wo die kleine Phyllis auf dem Bett meiner Tochter sitzt und daneben liegt ein Buch von F.K. Wächter. Wahrscheinlich guckt mal wieder kein Schwein. Das ist ein sehr komisches Buch, gebe ich zu. Und die besten Bilder sind, wo die Hunde vor dem Fernseher sitzen und nicht hingucken, weil ihnen das so langweilig ist. Das sind auch sehr gute Bilder, wo Lady Di da ganz groß redet, wie schlecht es ihr gegangen ist, und der Hund schläft einfach.
Wartet denn jetzt zu Hause auch ein Hund auf Sie?
Leider nicht mehr. Hier in einer Stadt haben wir das Hundeleben aufgegeben.
Michael Ruetz, alles Gute für Sie und herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie heute hier bei uns war. Und legen Sie doch noch Ihre letzte Musik auf, die Rolling Stones.
Gerne. Das ist auch ein Stück, das nicht ganz ohne gewisse Traurigkeit ist, denn der Sänger fühlt sich von seiner Freundin verlassen und sagt, was mache ich denn, um meine Trauer auszudrücken? Aber sehr wunderbarer Text. Man muss solche Lieder immer mit dem Text dazu lesen. Die Texte sind einfach sehr poetisch. Einige der größten Gedichte des Jahrhunderts sind von den Stones und von den Beatles geschrieben worden. Man soll das nicht übersehen. Es ist nicht nur die offiziellen klassischen Dichter gewesen, sondern vielmehr diese Leute.
Ja, Bob Dylan hat ja den Literaturnobelpreis bekommen.
Bob Dylan zum Beispiel, nicht? Also Liedtext von Bob Dylan an meiner Wand hängen und lese mir, jeden Tag fällt mein Blick drauf.
Sie haben sich aber entschieden, mit den Stones hier zu enden heute, Painted Black. Unser Gespräch finden Sie auch als Podcast und in der ARD Audiothek, auch in der App von Radio 3. Ich bin Britta Bürger. Tschüss.
Ich danke Ihnen.
Dressed in their summer clothes. goes. I see a line of cars and they are painted black. With flowers and my love both never to come.